CDK-Anfänge. Infrastruktur mit einer Programmiersprache. Seit ein paar Wochen liegt das AWS Cloud Development Kit als Developer Preview vor und es verändert spürbar, wie ich über Infrastruktur nachdenke. Statt YAML zu schreiben und zu hoffen, dass die Einrückung stimmt, schreibe ich TypeScript. Ich bekomme Typen, Autovervollständigung, Schleifen, Funktionen und Klassen. Das klingt nach einer reinen Komfortverbesserung, ist aber eine Verschiebung der Verantwortung. Wer Infrastruktur in einer echten Programmiersprache beschreibt, erbt alle Werkzeuge dieser Sprache. Er erbt aber auch ihre Fehlerklassen. Redaktionelle Einordnung, Juli 2026. Das CDK ist keine eigene Programmiersprache, sondern ein Framework, mit dem Infrastruktur in vorhandenen Sprachen definiert und über Cloud-Formation bereitgestellt wird. Der Code zeigt die Developer-Preview und später CDK V1. Getrennte AWS-CDK-Pakete und damalige Lambda-Runtimes. CDK V2 bündelt die stabile Construct-Library in AWS-CDK-Lib. Neue Projekte sollten die Beispiele deshalb nicht wörtlich übernehmen. Das gilt auch für die Deployment-Action weiter unten. Aktuelle GitHub-Actions-Workflows sollten AWS über OIDC und kurzlebige Rollen-Credentials anbinden, nicht über langlebige Access-Keys in Repository-Secrets. Ich nehme im Folgenden einen kleinen, plausiblen Stack als roten Faden, einen S3-Bucket, in den Nutzerdateien laden und eine Lambda-Funktion, die diese Dateien verarbeitet. An diesem Beispiel lässt sich die interessante Architekturfrage besser zeigen als an einer Aufzählung von Merkmalen. Vom Template zum Programm. CloudFormation kennt jeder, der länger mit AWS arbeitet. Man beschreibt den Zielzustand deklarativ und der Dienst gleicht ab. Das Modell ist robust, aber das Format ist mühsam. Wiederholung lässt sich nur über Parameter und Mappings ausdrücken. Und sobald eine Vorlage über 1000 Zeilen wächst, verliert man den Überblick darüber, welche Ressource eigentlich von welcher abhängt. Das CDK dreht die Richtung um. Ich schreibe Code und dieser Code erzeugt am Ende wieder eine Cloud-Formation-Vorlage. Dieser Schritt heißt Synthese. Wichtig ist, dass darunter weiterhin Cloud-Formation arbeitet. Das CDK ersetzt den Provisionierungsmechanismus nicht. Es setzt eine Programmierschicht darüber. Der Vorteil ist offensichtlich: Abstraktion, Wiederverwendung, Typprüfung. Der Preis ist, dass zwischen meinem Quelltext und den realen Ressourcen jetzt ein Übersetzungsschritt liegt, dessen Ergebnis ich kennen sollte. In der aktuellen Vorabversion ist die Bibliothek nach Diensten aufgeteilt. Es gibt ein Kernpaket und je ein Paket pro AWS-Dienst. Wer S3 und Lambda nutzt, installiert genau diese Pakete. Das ist ungewohnt granular, hat aber den Effekt, dass man die eigenen Abhängigkeiten klein hält. Die drei Ebenen: App, Stack, Construct. Das Modell hat drei Schichten und es lohnt sich, sie sauber auseinanderzuhalten, weil jede eine andere Aufgabe hat. Ganz unten stehen die Constructs. Ein Construct ist ein Baustein. Es kapselt eine oder mehrere Cloud-Formation-Ressourcen samt sinnvoller Voreinstellungen. Ein S3-Bucket ist ein Construct, eine Lambda-Funktion ist ein Construct und ein selbstgeschriebenes Modul, das beide zu einem Upload-Verarbeiter verbindet, ist ebenfalls eines. Constructs lassen sich verschachteln und genau daraus entsteht die Wiederverwendbarkeit. Eine Ebene darüber liegt der Stack. Er ist die Einheit, die deployed wird und entspricht 1:1 einem CloudFormation-Stack. Was in einem Stack liegt, wird gemeinsam ausgerollt und im Fehlerfall gemeinsam zurückgenommen. Ganz oben sitzt die App. Sie ist der Einstiegspunkt und bündelt einen oder mehrere Stacks. Wenn die App durchläuft, wird für jeden Stack eine Vorlage erzeugt. Diese Hierarchie ist kein Selbstzweck. Sie bestimmt, was unabhängig geändert werden kann und was nicht. Zwei Dinge im selben Stack teilen ihr Schicksal beim Rollback. Zwei Dinge in getrennten Stacks lassen sich getrennt aktualisieren, müssen dann aber ihre Verbindung explizit über Referenzen ausdrücken. Der Stack als Code. So sieht der erwähnte Upload-Verarbeiter in der aktuellen Bibliothek aus. Bewusst klein gehalten, damit die Entscheidung sichtbar bleibt und nicht im Beiwerk verschwindet. Drei Stellen verdienen einen zweiten Blick. Der Aufruf uploads.grant-read-write-handler schreibt keine Policy von Hand, sondern leitet aus der Beziehung der beiden Constructs ab, welche Aktionen die Funktion auf dem Bucket braucht. Das ist mehr als Bequemlichkeit, denn es macht das Prinzip der minimalen Rechte zum Standardweg statt zur Ausnahme. Die Zeile bucketname uploads.bucketname zeigt, dass bucketname zur Synthesezeit kein fertiger String ist, sondern ein Verweis, den CloudFormation später auflöst. Und Removal Policy, RETAIN, ist die kleine, unscheinbare Zeile, von der gleich noch die Rede sein wird, weil ihr Fehlen teuer wird. Was hier auffällt, es ist normaler Code. Ich kann ihn refaktorieren, in eine Funktion auslagern, über eine Liste von Umgebungen iterieren. Genau das ist der Reiz. Und genau hier beginnt die Verantwortung. Was man sich mit der Programmiersprache einhandelt. Solange Infrastruktur in YAML steht, ist sie statisch und langweilig, aber gut überschaubar. Sobald sie Code ist, gelten die Gesetze des Codes. Ein Tippfehler in einer Schleife erzeugt nicht eine falsche Ressource, sondern 50. Eine geänderte Konstante wirkt überall dort, wo sie gelesen wird. Eine Abstraktion, die zu viel versteckt, verbirgt auch Kosten und Rechte vor demjenigen, der den Stack reviewt. Damit verschiebt sich, was Sorgfalt hier heißt. Wenn Infrastruktur programmierbar wird, muss sie so behandelt werden wie Anwendungscode. Sie braucht Tests, sie braucht Reviews und sie braucht ein Verständnis dafür, was beim Ändern passiert. Das ist keine Bürde, die das CDK uns aufdrückt, sondern die ehrliche Konsequenz daraus, eine echte Sprache zu benutzen. Tests sind dabei kein Beiwerk. Die Bibliothek bringt bereits ein Assertion-Modul mit dem sich das synthetisierte Ergebnis prüfen lässt, ohne überhaupt zu deployen. Dieser Test deployt nichts. Er prüft die erzeugte Vorlage. Damit lässt sich eine Regel festschreiben, die sonst nur im Kopf eines erfahrenen Kollegen existiert. Dieser Bucket darf nicht versehentlich verschwinden. Genau solche Prüfungen unterscheiden einen Stack, der eine Demo überlebt, von einem, der einen Personalwechsel überlebt. Der Fehler, der wirklich passiert. Der gefährlichste Fehler im CDK ist kein Syntaxfehler, denn den fängt der Compiler ab. Er hat mit der logischen Identität von Ressourcen zu tun. Und er ist deshalb so tückisch, weil der Code danach völlig in Ordnung aussieht. CloudFormation identifiziert jede Ressource über eine logische ID. Das CDK erzeugt diese ID aus dem Pfad des Constructs im Baum, also im Wesentlichen aus dem zweiten Argument des Konstruktors, dem Namen. In meinem Beispiel heißt der Bucket Uploads. Angenommen, jemand findet diesen Namen unschön und benennt ihn aus reiner Kosmetik um. Funktional ändert sich nichts. Der Code kompiliert, die Tests zum Verhalten der Funktion laufen weiter. Aber die logische ID hat sich geändert. Für CloudFormation bedeutet das nicht. Dieselbe Ressource mit neuem Namen. Es bedeutet, die alte Ressource ist verschwunden, eine neue ist hinzugekommen. Beim nächsten Deployment wird also ein neuer, leerer Bucket angelegt und die Anwendung zeigt anschließend auf diesen leeren Speicher. Für die alte Ressource greift die Lösch- oder Austausch-Policy. An dieser Stelle rettet die unscheinbare Zeile von vorhin. Steht Removal Policy, RETAIN im Code, wird der alte Bucket nicht gelöscht, sondern aus dem Stack entlassen und bleibt als verwaiste Ressource bestehen. Die Daten überleben, auch wenn die Anwendung sie nicht mehr findet, bis jemand manuell aufräumt. Fehlt diese Policy, versucht CloudFormation die alte Ressource zu entfernen. Einen nicht leeren S3-Bucket leert CloudFormation dabei nicht stillschweigend. Die Löschung scheitert, solange Objekte enthalten sind, sofern nicht zusätzlich ein Mechanismus wie Auto-Delete-Objects eingerichtet wurde. Das macht die Umbenennung nicht harmlos. Die Anwendung zeigt bereits auf einen neuen leeren Bucket und bei anderen löschbaren Ressourcen oder expliziter automatischer Leerung kann der Austausch tatsächlich Daten vernichten. Der entscheidende Punkt ist nicht die einzelne Policy. Der Punkt ist, dass eine harmlose Umbenennung im Code eine zerstörerische Operation in der Infrastruktur auslöst und dass diese Folge im Quelltext nicht sichtbar ist. Sie wird erst im CDK-Diff sichtbar, das eine Ersetzung als solche markiert. Wer den Diff vor dem Deployment liest, sieht den Schaden kommen. Wer ihn überspringt, weil das letzte Deployment ja auch durchlief, sieht ihn danach. Daraus folgt eine konkrete Betriebsregel. Bei Stacks mit Zustand ist der Diff kein optionaler Zwischenschritt, sondern Teil des Reviews. Und zustandsbehaftete Ressourcen, also Buckets, Datenbanken, Tabellen, bekommen eine explizite Removal Policy, damit eine Stacklöschung oder eine Ersetzung niemals stillschweigend Daten mitnimmt. Abstraktion ist eine Entscheidung, keine kostenlose Annehmlichkeit. Der Aufruf Grant Read-Write ist ein gutes Beispiel für eine gelungene Abstraktion, weil er Wiederholung entfernt und einen sicheren Default erzwingt. Es gibt aber die andere Sorte. Ein selbstgeschriebenes Construct, das einen ganzen Microservice mit Datenbank, Queue, Funktion und Alarm kapselt, ist verlockend. Es macht den aufrufenden Code kurz, es macht aber auch unsichtbar, welche 12 Ressourcen und welche Rechte dabei entstehen. Eine gute Abstraktion im CDK reduziert Wiederholung und kapselt vernünftige Voreinstellungen, ohne zu verschleiern, was sie kostet und welche Berechtigungen sie verteilt. Der Prüfstein für ein eigenes Construct ist deshalb nicht seine Eleganz. Er ist die Frage, ob jemand im Review noch versteht, was er sich damit einkauft. Wenn die Antwort nur lautet, dass es funktioniert, ist die Abstraktion noch nicht reif. Hier hilft, das Ergebnis der Synthese gelegentlich anzusehen. Ein CDK-Synth schreibt die fertige Vorlage auf die Konsole. Bei einem unscheinbaren Stack sind das schnell ein paar hundert Zeilen. Und es lohnt sich, dieses Verhältnis zwischen kurzem Code und umfangreicher Vorlage einmal bewusst wahrzunehmen. Es ist der ehrlichste Indikator dafür, wie viel die Abstraktion gerade für einen tut. Wie sich das in eine Pipeline einfügt. Infrastruktur als Code entfaltet ihren Wert erst, wenn niemand mehr von Hand deployt. Ich hatte dafür 2019 eine kleine GitHub-Action gebaut, die in einem Container das CDK installiert und Deploy mit AWS-Zugangsdaten aus Repository Secrets ausführt. Dieses Credential Muster ist historisch. Für neue Workflows nehme ich OIDC und eine zeitlich begrenzte AWS-Rolle. Geblieben ist der Reiz, dass derselbe Mechanismus Anwendungscode und Infrastruktur ausliefert. Ein Pull-Request ändert dann nicht nur den Dienst, sondern auch seinen Unterbau, und beides durchläuft denselben Review. Genau an dieser Stelle schließt sich der Kreis zur Verantwortung. Wenn ein Merge ausreicht, um Produktionsinfrastruktur zu verändern, dann ist der Review der letzte Ort, an dem ein Mensch eingreifen kann. Der Diff gehört in diesen Review. Die Tests laufen vor dem Deployment. Und für Regeln, die nicht verhandelbar sind, etwa dass kein Bucket öffentlich lesbar sein darf, lohnt sich eine maschinelle Prüfung der synthetisierten Vorlage, eine Art Policy as Code für den eigenen CDK-Output. So wandert Wissen, das sonst von der Tagesform des Reviewers abhängt, in eine Prüfung, die immer gleich streng ist. Was ich nach den ersten Wochen mitnehme. Das CDK ist noch jung, die API bewegt sich und manches wird sich bis zur stabilen Version ändern. Trotzdem ist die Richtung klar und sie überzeugt mich. Infrastruktur wird testbar, wiederverwendbar und refaktorierbar. Das ist ein echter Gewinn gegenüber handgeschriebenem YAML. Der Gewinn ist aber an eine Haltung gebunden. Wer Infrastruktur programmiert, muss sie wie Software behandeln, mit allem, was dazugehört. Kleine, prüfbare Bausteine, ein Test für jede Annahme, die teuer wäre, wenn sie bricht, ein gelesener Diff vor jedem Deployment und eine bewusste Entscheidung darüber, was eine Abstraktion verbergen darf und was nicht. Die logische ID und die Removal Policy sind dabei keine Randnotizen, sondern die Stellen, an denen sich entscheidet, ob ein Refactoring harmlos bleibt oder Daten kostet. Der Werkzeugwechsel von YAML zu TypeScript ist also der kleinere Teil der Geschichte, der größere Teil ist, dass Betrieb und Codequalität jetzt dasselbe Thema sind. Wer das annimmt, bekommt eine Infrastruktur, die man lesen, prüfen und mit Vertrauen ändern kann. Wer es ignoriert, hat am Ende nur die alten Fehler in einer neuen Sprache.